Welcome back zur 13. Folge von Schotterwege.
Herzlich willkommen.
Wir haben heute ganz fleißig vor uns her geredet über den digitalen Euro. Nochmal. Richtig. Über was noch?
Der digitale Euro, auch warum er sich vom Bitcoin unterscheidet, aber trotzdem möglicherweise das Leben im Euroraum ein bisschen erleichtern könnte. Wir haben auch wieder geredet über Verhaltensökonomie bzw. Verhaltensökonomie in der Realität am 2.0. Beispiel von Signal.
Genau, und es ging sogar mal Mountainbiken heute.
Ja, jede Menge.
Also mein jeder, Thema.
Der sich jetzt ein Fahrrad kaufen möchte, der muss hier bis zum Ende durchhalten.
Und wer ganz bis zum Ende durchhält, der kriegt noch ein paar Informationen über das schönste Spiel der Welt.
Ja.
Schach. Okay, viel Spaß beim Reinhören. Während Julian sich jetzt hier noch eine kleine Ostschokolade mit einem Pittiplatsch drauf reinzieht. Schmeckt die nicht? Naja, die ist halt wie billig.
Ich habe nicht drauf geguckt, dass sie aus der DDR ist.
Naja, aus der ehemaligen DDR, Junge.
Da steht Rotstern drauf, also viel, viel mehr Osten geht ja auch nicht.
Ja, ich würde sagen, während du da.
Und vorne drauf ist der Sandmann, der im Zug wegfährt, wohin auch immer, in Knast oder.
Also es ist so, uns gehen langsam die Weihnachtsschokoladen aus, jetzt werden die letzten Reste gegessen. Ja. Und während Julian sich hier noch die letzten Reste reinhaut, will ich schon mal anfangen. Es ist nämlich Samstagabend, die Zeit, in der man vor ein paar, na gut, ich würde mal sagen Jahrzehnten, noch in die Disco gegangen ist.
Ja.
Jetzt sitzen wir schon wieder, da haben wir letzte Woche nicht auch Samstagabend aufgenommen.
Ins Ostwerk an alle Augsburger. Bitte?
Ja. Ah, haben wir letzte Woche nicht auch Samstagabend aufgenommen?
Ja.
Ja, unser neuer Samstagsabend,
ich hatte den Eindruck, du warst letzten Samstag Party. Etwas schläfrig, aber kann auch an meinem Endlos-Monolog gelegen sein.
Ja, nee. Also wir haben uns das auch nochmal angehört, wie immer beim Laufen.
Ich tatsächlich nicht, ich hab's
nicht gehört. Angehört? Nee, ich fand's in Ordnung. Also ja, ich habe ein bisschen, also, es war ein bisschen wie in der Schule, ich habe nicht so richtig aufgepasst und dann, als die Fragen kamen, dann war ich so, da müssen wir noch diskutieren, das nehme ich nicht so hin und eigentlich hast du es aber super erklärt.
Na, das freut mich. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist jetzt ziemlich theoretisch und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Also Ziel, warum machen wir das? Wir wollen ja eigentlich Wissen teilen, aber so Wissen teilen, dass es nicht man auch aus dem Buch nachlesen kann, sondern dass du damit was mit deinem Leben anfangen kannst oder in deinem Leben, das praxisnah ist.
Jawohl, schön. So wie wir letzte Woche aufgehört haben, so fangen wir heute auch wieder an.
Okay.
Nee, also ja, doch, natürlich geht's immer weiter mit unseren Themen. Letzte Woche war Thema Bitcoin und ich glaube, hat viel interessiert, zumindest haben wir das so in den Statistiken gesehen.
Ich schau mal auf meine Uhr, auf was der Kurs des Bitcoins
gerade ist. Guckst du, diese Woche hat der, Julian hat diese Woche nirgendwo anders hingeguckt als auf seine Uhr, der hat mich eine neue Apple Watch. Erzähl doch mal von deinem geilen Teil, hat sich's gelohnt, das Geld auszugeben?
Weiß ich nicht, war ein reiner hedonistischer Kauf hier.
Ich dachte schon heuristischer.
Nee, ich hatte tatsächlich, also ich mag so technische Gimmicks ganz gern, ob die jetzt Sinn machen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich hatte jahrelang die Apple Series 2, also es war noch so ein ganz altes Holzding, nicht aus Holz, aber so ähnlich und schon ein Unterschied und macht tatsächlich auch ein bisschen Spaß.
Aber du hast doch gesagt, es gibt noch ein paar Probleme, so.
Ja, Akkulaufzeit ist halt miserabel.
Ja, und das ist ja, finde ich, schon was Wichtiges.
Ja, du bist ja bei Polar, ne?
Ja, das ist die Akkulaufzeit grandios.
Ja, dafür sieht es halt scheiße aus.
Stimmt überhaupt nicht. Ja, ja.
Also wenn man da dran rumklickt, dann denkt man schon, aus welchen Jahrzehnten sind die?
Ja, man muss sich halt, glaube ich, wie bei allen Sachen Prioritäten setzen. Ist ja bei den Anlagen nicht anders. Du musst halt das machen, was für dich wichtig ist. Und für mich ist halt einfach die Herzfrequenz wichtig und nicht so wichtig, dass ich jetzt alle Apps bedienen kann und meine Uhr bezahlen.
Ja.
Was ich ja bei uns zu Hause eh nicht kann, wie du weißt.
Nee, tatsächlich, also Polaruhr für alle Sportler und so hat natürlich auch deutlich ihre Vorzüge. Das ist schon ziemlich cool, was man da alles rauslesen kann.
Ja, es ist halt tatsächlich wirklich, also das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic, für die es interessiert, wer wirklich, also Herzfrequenz und Trainingsauswertung, Schlafauswertung und so, da ist halt Polar einfach das Beste. Und wer jetzt eher so auf Navigieren ist, dann ist es wahrscheinlich Garmin und dann gibt es bestimmt auch noch 5 andere Mitstreiter, aber so muss man halt. Und ich glaube, Apple Watch ist so ein bisschen. Es ist halt einfach ein Apple-Produkt.
Es ist eine Smartwatch und die halt in ganz viele Ecken geht, genau.
Aber alles nur ein bisschen. Ja, also über Apple muss ich mich die Woche überhaupt nochmal aufregen. Also ich habe tatsächlich die ganze Woche Trouble mit Apple gehabt.
Ja, tatsächlich habe ich mitbekommen, ja.
Soll ich das hier nochmal kurz breittratschen?
Ja, warum nicht? Wir haben Zeit.
Und zwar, es geht um das Thema iCloud. Und ich glaube, jeder hat seine eigene Story mit iCloud. Das Problem bei den meisten ist ja, dass man ständig dass die Nachricht aufploppt, iCloud-Speicher ist voll und iCloud-Speicher ist voll. Kennst du das? Mhm. Du hast ja wahrscheinlich auch direkt was dagegen gemacht.
Ja, tatsächlich, deaktiviert. Also gelöscht, also mein Speicherplatz, mein Speichervolumen verwaltet und alles rausgeschmissen und ich zahle keinen Cent an wegen iCloud.
Ja, aber ich glaube, viele, denen ist es so, die wollen ihre Daten nicht verlieren und die kennen sich nicht genau aus. Und das ist ja das Ding, das habe ich ja jetzt, ich habe es rausgefunden. Bei mir war das so. Ich habe erst 99 Cent bezahlt, dann habe ich 2,99 bezahlt, dann habe ich 9,99 bezahlt.
Hast echt viel rausgefunden.
Jetzt bezahle ich ungefähr seit einem Jahr halt, wie viel ist das dann? 2 Terabyte, oder?
Nee. Kann sein, 1 oder 2, denke ich mal.
Ja, Speicher, den ich aber gar nicht ausnutze. Und jetzt dachte ich mir so, räume ich da mal auf und wollte meine Fotodateien da runterziehen. Und es geht gar nicht. Also du kriegst die gar nicht wieder, du musst das anmelden, die runterziehen zu dürfen. Ja. Dann habe ich 103 Dateien bekommen, die ich mir runterladen durfte. Das hat jetzt 2 Tage gedauert. Und das ist Wahnsinn, das aufzuräumen. Dann wollte ich, als ich das alles runtergeworfen hatte von der iCloud, den iCloud-Speicherplan downsizen, wo man immer denkt, das geht bestimmt total einfach. Mhm. Und das ging überhaupt nicht einfach, das ging nämlich gar nicht.
Ja.
Und dann habe ich 2 Stunden ungefähr damit zugebracht, zu chatten und mit Apple zu telefonieren, dass das geht. Also Wahnsinn.
Ja, hat fast so ein bisschen Vodafone-Style, ja? Was die nicht Kundenfreundlichkeit, aber Transparenz und Verbraucherschutz angeht.
Also ich glaube, du hast es ja auch gesagt, also wahrscheinlich dieses iCloud-Ding ist das, mit dem Apple am meisten Geld macht.
Weiß ich nicht, müsste ich mal in so einen Geschäftsbericht reingucken, aber es ist natürlich diese Value-Added Services, also bei Apple kam es ja ursprünglich, die haben PCs gemacht, dann iPod war dann die Initialzündung fürs iPhone und irgendwann war dann das iPhone das wirkliche Flaggschiff, dann wurden die Innovationen ein bisschen kleiner, der Markt gesättigter auch und dann hat man versucht natürlich, wie kriege ich jetzt noch zusätzlich Kohle rein, also als Steve Jobs war ja der Meister der Innovation und dann, ich will mal Thomas Cook sagen, aber der Herr Cook, wie heißt denn mit Vornamen, richtig? Weiß gar nicht.
Ja, hast du letztens gesagt, weiß ich nicht mehr. Nee.
Ja, auf jeden Fall, der ist halt kein Innovator, kein innovativer Geist, aber der hat es halt unglaublich geschafft, dieses Unternehmen wertvoll zu machen. Also er hat halt diese finanzielle Brille, das hat er sehr gut gemacht und hat solche Dinge wie Apple Music eingeführt, wo du 10 Euro im Monat bezahlst oder mehr, ich weiß es nicht, wo du iCloud-Speicher bezahlst, lauter solche Dinge, Apple Care, diese ganze Value-Added Services und das ist ein riesen, riesen finanzieller Anker von Apple.
Ja,
also, der kostet ihnen relativ wenig, ja.
Ja, also da war ich echt die Woche ein bisschen angenervt, bin ich immer
noch. Zu Recht, völlig zu Recht.
Ja, gut.
Was hast du daraus gelernt?
Naja, dass man sich damit einfach beschäftigen muss, dass man einfach gucken muss und nicht irgendwie sagen, ja, jetzt nervt mich das so sehr, dass ständig das Ding hier aufploppt, diese Nachricht, jetzt bezahle ich es halt einfach, sondern wirklich hinterfragen.
Ja.
Naja, gut.
Ja, was ja tatsächlich, wenn du dir mal, also es geht, denke ich, jedem so, dass man im Monat, man bezahlt relativ viele Kleinstbeträge im Monat an irgendwelche Anbieter und denkt sich ja, es sind Kleinstbeträge, aber okay, 9-mal klug, in Summe sind es halt doch ganz schöne Beträge und da fragt man sich, ob die sein müssen.
Na, es wird ja mit den Daten ja auch nicht besser. Nee. Also Datenmüll wird, glaube ich, noch ein Riesenthema, ist ja jetzt schon ein Thema, wird auch noch ein Riesenthema werden, weil was will man denn mit diesen ganzen Daten?
Nichts.
Also ich glaube, das muss einfach dazugehören, also ich mache das jetzt, ab jetzt, also dass ich mindestens jedes Jahr einmal hergehe und alles einmal durchgucke und alles Unnötige lösche und nur das Wichtige behalte und mir auf irgendeine Harddrive-Festplatte speichere. Wie ein Fotoalbum halt, ja, oder so. Weil irgendwie irgendwelche Sachen im Internet zu speichern, kostet Geld und man braucht die wahrscheinlich nie. Also das ist ja
nö.
Ne? Das ist ja wie ein Messi so.
Ja, ist schon krass. Es ist eine unglaubliche Serverfarm, wo unser ganzer Müll liegt.
Genau,
die brauchen ja auch Strom.
Mach kein Müll.
Jo.
Jo, also gut, dann würde ich sagen, erzählst du uns doch jetzt gleich mal, wie es unserem Haustier, dem Dachs, geht.
Ganz okay. Es wurden ja, Ich glaube, die Kanzlerin hat dieses Treffen vorgezogen mit dem Gedanken weiterer Maßnahmen oder Lockdown-Beschlüsse. Der Super-Mega-Lockdown. Und bisher, hat man letzte Folge gesagt, ist immer so, wenn solche Maßnahmen ergriffen werden, reagiert der DAX aus irgendwelchen Gründen positiv. Ob da jetzt ein kausaler Zusammenhang besteht, sei mal dahingestellt. Das war zumindest die Beobachtung der Vergangenheit. Wie es jetzt sein wird, können wir mal drauf gucken, ob der jetzt tatsächlich auch nach oben geht oder nach unten oder ob es einfach gar nichts miteinander zu tun hat. Mal schauen. Insgesamt trotzdem aber solides Bild der Wirtschaft. Nach wie vor, trotz diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen, muss man ganz klar mal so sagen. Und der DAX kratzt gerade wieder so an der 14.000-Punkte-Marke. Also alles im Butter beim DAX. Sehr interessant, wir hatten letzte Woche über Verhaltensökonomie gesprochen. Oder ich habe monologisiert über Verhaltensökonomie. Signal Advanced, sagt dir das was?
Nee. Also Signal, das hast du mir erzählt die Woche. Signal ist so der neue Messenger und dann haben alle gedacht, müssen wir rein und dann haben die in was anderes investiert.
Ja, so geil. Also es gibt ein Unternehmen, das heißt Signal Advanced und hat einen Mitarbeiter. Also richtig krasses Ding.
Und die sind an der Börse.
Die sind an der Börse, die sind gelistet. In den USA werden Unternehmen in der Regel ein bisschen schneller und einfacher gelistet als wir in Deutschland. Das ist einfach eine bisschen andere Kultur. Ist auch wesentlich einfacher in den USA zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen. Pipapo ist einfach ein bisschen anderer Geist. Auf jeden Fall hat Elon Musk getwittert, use Signal auf Twitter, worauf die Aktie von 60 Cent auf 70 Dollar geschnellt ist.
Oh Gott.
Also dieser eine Mitarbeiter, der hatte auf jeden Fall Party. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die machen. Das ist ein total uninteressantes Unternehmen.
Aber dumme Frage jetzt, was hat der davon? Weil wenn das alle merken, dann gehen die ja wieder raus.
Ja, Fun Fact. Das ein paar Tage später war das immer noch ziemlich hoch bewertet. Also klar, man sieht, wenn man sich den Chart jetzt mal anschaut, das ist eine richtig schöne Blase, die halt wieder geplatzt ist. Aber das ging vor diesem Tweet ging es um, waren wir bei 60 Cent, Dollar Cent. Und jetzt, obwohl man zwei ist, hoppla, scheiße, das war ein Irrtum, ist man immer noch bei 17 Dollar. Also es ist immer noch mal über 20 Faktor.
Aber wie ist es jetzt, also jetzt habe ich vielleicht einen Knoten im Kopf, aber das würde mich echt interessieren. Wenn der jetzt, ich weiß ja nicht, wie viel dann tatsächlich bei dem Unternehmen ankommt, was kann der jetzt mit dem Geld machen? Also kann der jetzt überhaupt was machen? Also wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt irgendwie, jetzt irgendwie mehr Geld da? Müsste ja eigentlich sein.
Ja, so ist das. Ich meine, deswegen ist es ja deswegen gehen ja auch Unternehmen an die Börse. Das heißt, das Unternehmen wird vom Privatbesitz zum Öffentlichen. Und das heißt, die Öffentlichkeit kann dran teilhaben und wenn sie dran teilhaben will, dann kostet dich deine Teilhabe Geld. Und wenn du eine Aktie kaufst, dann kommt das Geld dem Unternehmen zugute. Und wenn du fragst, was bringt ihm das? Naja, er könnte jetzt sagen, ein gelistetes Unternehmen ist immer leicht zu bewerten, weil du bezahlst den Marktwert. Wir wissen ja die Anzahl der Aktien mal den Kurs, das ist die Marktkapitalisierung, das entspricht dem Marktwert, dem Zeitwert. Und dieses Ein-Mann-Unternehmen könnte jetzt einfach sagen, na gut, ich bin jetzt gerade, war zwischenzeitlich mit 3 Milliarden bewertet, ich verkaufe das. Wenn du mein Unternehmen verkaufen willst, kostet dich das 3 Milliarden. Ist aber eigentlich, weiß ich nicht.
Dann kauft ja keiner.
Naja doch, theoretisch ist es ja auch Tage danach vielleicht nicht mehr 3 Milliarden wert, aber deutlich mehr als wie vorher.
Ja, aber es ist ja nicht wirklich so viel wert. Was hast du letztens
doch,
gesagt?
Doch, was an der Börse, dieser Kurs, der jetzt gerade einsehbar ist und für die diese Aktie gehandelt wird, das ist jetzt der Wert, das Unternehmen zahlen musst. Das ist Fakt. Das ist verrückt.
Ist kompliziert. Naja, weil, ich meine, das ist ja auch, also, ich will nicht schon wieder diskutieren, aber wenn das jemand jetzt wirklich kaufen wollte, würde der doch drauf schauen, wie der Wert zustande kommt. Und da würdest du doch nichts kaufen, was
natürlich
in Zukunft den Wert nicht halten kann.
Natürlich, aber man könnte jetzt natürlich, ich habe keine Ahnung, warum, also ich weiß schon, warum Menschen so blöd sind, aber das ist das perfekte Verhalten von Herdenverhalten. Man springt einfach wo drauf. Und man trifft eine Investitionsentscheidung, ohne zu wissen, was man da tut. Beschränkte Rationalität. Also du gehst völlig mit nicht mal Halbwissen, mit einem Hundertstel Wissen, gehst du da rein und gibst dein Geld für irgendwas, wo du keine Ahnung hast, was es ist. Also du kaufst die Katze im Sack.
Das wäre die perfekte Erklärung von nochmal, wer es letzte Woche wie ich Dummerchen nicht verstanden hat, das war ein Beispiel von
Verhaltensökonomie.
Verhaltensökonomie, Psychologie, würde ich sagen.
Ja, ist ja auch ein bisschen Psychologie, beziehungsweise in dem Fall gab es natürlich kognitiv einen Fehler, weil du die Informationen, du hast sie dir nicht mehr angeguckt. Also du hast sie überhaupt nicht verarbeitet, du hast nicht mal geguckt, was das ist, sondern du hast deine Informationen auf falschen Tatsachen verarbeitet.
Ja, was Elon Musk sagt, das ist halt wieder, wenn der Papst spricht.
Ja, aber so viel
Zeit. Wie der Papst für die Heiligen, so Elon Musk für die Anleger.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall ist sehr, sehr lustig und irgendwie auch erschreckend, dass das Unternehmen jetzt, obwohl man gemerkt hat, hoppla, das war eine Ente, trotzdem jetzt deutlich mehr wert ist, obwohl das ist völlig irrational. Und das zeigt auch nochmal, wie gestört auch gerade ein bisschen das Verhalten an den Börsen ist.
Ja.
Muss man so sagen.
Und was haben wir noch? Also ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass Beyond Meat, das ist ja fast schon so ein bisschen, als hätten wir hier Planspielbörse gemacht und mit Beyond Meat erstmal kurz auf die Nase gefallen wären, hat es sich doch wieder erholt, aber es ist halt einfach, das ist glaube ich schon wieder, also das geht ja hoch und runter, das ist ja Wahnsinn.
Ja, Beyond Meat ist eine sehr volatile Aktie, das stimmt.
Ja.
Also es genau, ist schwierig zu greifen, was es jetzt tatsächlich gerade wert ist.
Und was macht man dann? Sage ich, einfach drinbleiben.
Einfach drinbleiben, genau.
Ja. Ja, cool. Gibt es da noch was zu sagen zum Marktüberblick oder so?
Disclaimer, ich sag nicht einfach drinbleiben, das müsst ihr selber wissen. Hört auf, uns zu verklagen, bla bla bla.
Uns hat überhaupt noch keiner verklagt.
Ja, aber wenn.
Und vergesst nicht, wir haben den besten Anwalt von allen.
Nein, ihr müsst eigene Entscheidungen treffen. Das ist keine Anlageberatung, Punkt.
Genau. Ich würde drinbleiben. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, ich möchte noch ein Zitat droppen. Das sehe ich gerade auf meinem Zettel stehen. Das will ich einfach sagen, weil das habe ich diese Woche gelesen. Das fand ich so geil, dass ich einfach das nochmal sagen will. Wahrscheinlich kennt ihr das alle schon. Aber the best things in life are for free. Das muss man sich mal überlegen, weil wir reden halt die ganze Zeit vom Geld und vom Anlegen und vom Sparen und was immer machen, Wertverlust und Alternative Assets und weiß der Geier. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, muss man sich mal überlegen, dass die Sachen, die am meisten, am tollsten sind, am meisten Spaß machen, am wenigsten wehtun, alle kostenlos sind.
Mhm.
Ja, weil alles, was man sich kauft, Apple Version hat das Ding gekauft und dann funktioniert das und das nicht, dann ist die falsche SIM, da ist das schwierig, da kann man dann doch nicht.
Boah, mit der eSIM, das war auch so ein Debakel.
Genau, und dann die Speicherkarte. Und dann ist es so, wenn man Geld ausgibt, ist es halt trotzdem immer noch, ärgert man sich meistens dann irgendwie drüber.
Ja,
das ist wie eine Droge, das ist am Anfang ist geil und dann tut es irgendwann weh.
Ja, es ist eine Bedürfnisbefriedigung, Konsum.
Und die Sachen, die wirklich nachhaltig gut tun, sind meistens die gratis sind. Ja.
Punkt.
Zum Beispiel Freundschaft, eine gute Zeit in der Natur sein, Sport, Liebe. Oh Gott, das ist ein richtiger Pärchen-Podcast jetzt. Nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das sind die Sachen, die nachhaltig gut tun und Spaß machen und Freude am Leben machen. Die best things in life.
Ja.
Okay, das war genug.
Ich weiß, du wolltest, ich weiß nicht, ob wir das in unserer Podcast-Beschreibung drin haben. Wir hatten ja ursprünglich mal den Gedanken, Zeit und Geld diesen Podcast zu nennen.
Ja.
Weil auch immer dieses Thema, was mache ich mit meiner Zeit und inwiefern steht das in Konkurrenz oder im Einklang mit Geld, was es ja eigentlich nicht sein sollte und wie sehr unser Geld dominiert und dass wir jetzt eigentlich viel mehr über Geld reden als über Zeit, zeigt eigentlich auch wieder paradoxerweise, dass Geld schon sehr dominant ist.
Ja, naja, besser ist, man hat es halt einfach.
Okay.
Ich würde auch mal so einen Elon Musk-Spruch droppen.
Wirst noch meinen, du hast jetzt einen schönen Geldspruch gesagt, ich habe ihn dir schon verraten, aber mein Zeitspruch der Woche ist, in einer Stadt voller Uhren hat niemand Zeit.
Ja, das ist auch geil.
Mhm.
Oh, ja, jetzt hier während Corona sollte man noch eigentlich Zeit haben. Das war auch noch ein anderes, das ist glaube ich kein Zitat, aber jemand hat es zu mir gesagt die Woche, das fand ich richtig gut, weil ich habe gesagt, zu einem Kollegen. Ich habe es geschafft, tatsächlich, und da muss man ja wirklich viel für arbeiten, Langeweile zu haben. Also ich hatte nicht wirklich Langeweile, also nicht so, dass ich irgendwie wie so ein kleines Kind, was so...
An alle Sponsoren, Steffi braucht dringend Arbeit.
Nein.
Los geht's.
Nee, aber es war so, dass ich wirklich mal Sachen von der To-Do-Liste abgearbeitet habe, die so ganz tief irgendwo geschlummert haben, die man eigentlich...
Zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich eine Geschichte geschrieben. Also ich habe diese eine Reise gemacht, über die ich irgendwann eine Geschichte schreibe. Oder ich habe gar nicht, ich musste die gar nicht schreiben. Aber ich dachte mir so, wäre eigentlich cool, darüber zu schreiben. Und was zu schreiben ist halt immer so, da muss man halt krass kreativ rangehen und eigentlich auch ein paar Stunden dafür blockieren. Und das ist immer für mich so sowas, was ich halt vor mir herschiebe. Und irgendwelche Geschichten, die alt sind, die aber noch nie richtig veröffentlicht wurden, die nochmal aufzuarbeiten. Sowas habe ich gemacht. Auf alle Fälle hat dann der Kollege zu mir gesagt, dass, und das stimmt eigentlich, dass die wichtigsten, also die meisten besten Talente und alles, was irgendwie große Meister gemacht haben, irgendwann aus Langeweile entstanden ist, weil man dann halt Zeit hat, kreativ zu werden. Wie hieß diese, wer war das nochmal, die Gitarrenspielerin oder die, wo ich die gezeigt habe?
Die Gitarrenspielerin.
Ich habe mir doch dieses Video geschickt und dann hat gesagt, die hätte nie Gitarre spielen gelernt ohne Langeweile.
So, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Was?
Also du hast mir kein Video dazu gezeigt.
Natürlich habe ich den, ich habe... Okay, Leute, lass uns weitermachen. Ich weiß nicht mehr, warum ich hier überhaupt noch kommuniziere. Weißt du das nicht mehr? Ich habe dir das gezeigt und habe gesagt, der hat gesagt, die hätte nie Gitarre spielen gelernt, ohne Langeweile.
Und die hat dann auf dem Video was gemacht?
Das Video ist nicht gelaufen, weil das Internet so schlecht
war. Ja, also hatte ich doch recht.
Weil ich die ganze Zeit von iCloud runtergeladen habe.
Ja, eben, du hast ja...
Aber du hast trotzdem den Namen gesagt von der Sängerin, ich wusste nicht. Ist doch egal. Lass uns weitermachen, das ist ja Wahnsinn. Also für alle, die jetzt noch da sind, bleibt dran, es geht jetzt erst richtig los.
Jetzt geht's richtig los, ja. Gut, mit was?
Schlagzeile.
Okay, Schlagzeile. Auf Hinweis einer Hörerin, einer Abonnentin. Okay, es war meine Schwester. Schau, und Hörerin.
Liebe Grüße, alles Gute, liebe Grüße, alles Gute.
Ja, danke für die Schlagzeile. Der digitale Euro spätestens in 5 Jahren, hat die EZB-Präsidentin angekündigt aus der FAZ Frankfurter Allgemeine. Haben wir tatsächlich in unserer Folge 0 schon mal so ähnlich diskutiert. Ja, erklär mal.
Das haben wir so ein bisschen in eine Ecke gestellt und haben gesagt, ja, die wollen ja nur, dass die Leute nicht ihr Geld wegbringen, wo sie es nicht mehr verwalten können oder nichts mehr davon haben, die Banken.
Ja, also ich war auch am, ich hab mich damals ein bisschen drüber lustig gemacht. Prinzipiell macht das natürlich schon Sinn. Also was ist die Ausgangslage? Die EZB hat momentan kein, oder im europäischen Raum, der Euro ist kein digitales Zahlungsmittel. Das heißt, liegt hauptsächlich in Barbeständen, beziehungsweise wenn wir es in irgendeiner Form digitalisieren, dann ist es nicht wirklich digital, sondern es ist elektronisch. Das heißt, wir überweisen immer noch dann elektronische Bestände von A nach B. Ein digitaler Euro fand ich so interessant, die Schlagzeile, weil es halt auch wieder mit diesem Bitcoin-Thema allgemein anschließt. Du willst in unserer zukünftig sehr digitalen und auch jetzt schon sehr digitalen Welt, brauchst du auch ein digitales Zahlungsmittel, habe ich ja auch immer so propagiert. So ein Vorteil von so einem digitalen Zahlungsmittel ist, du bist halt grenzüberschreitend. Das heißt, du musst, wenn du jetzt Geld zum Beispiel zu deiner Facherkollegin nach Kanada schicken wollen würdest, dann wie machst du das jetzt?
Mit Überweisung kostet 12 Euro.
Richtig. Und weil es halt unglaublich komplex ist, dieser Vorgang, ist er eigentlich nicht. Beziehungsweise der kann sehr vereinfacht werden und ein digitaler Euro würde halt diesen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr deutlich vereinfachen und der würde wirklich in Realtime abgebildet werden. Das heißt, du drückst hier auf den Knopf und es geht Realtime dahin und es ist deutlich, wie ich schon sagte, deutlich schneller. Du brauchst keinen, theoretisch niemanden in der Bank dafür, der dir das ausfüllt, kontrolliert. Das ist dann M2M, sagt man dann, also Machine to Machine. Und das ist einfach wesentlich smarter und bedienen würde sich auch der modernen Blockchain-Technologie, wie es der Bitcoin auch tut, bedienen. Jetzt ist das Ding bei diesem digitalen Euro, er wird von der EZB eingeführt. Was glaubst du, ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen einem digitalen Euro und einem Bitcoin?
Na, dass die EZB den noch verwalten will. zentral.
So ist das. Sehr gut, ja.
Sehr schön.
Ja, wirklich. Also,
müssen wir mal selbst auf die Schulter klopfen.
Perfekt auf den Punkt gebracht. Wir wissen, ein wesentliches Merkmal von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, also oder bleiben wir mal beim Bitcoin, ist Dezentralität. Das heißt, es braucht keine Institutionen, die dazwischen geschalten sind. Und ein zweites wesentliches Merkmal ist die Begrenztheit. Ein digitaler Euro erfüllt keines dieser beiden zentralen Merkmale.
Die würden es ja dann, was würden sie dann machen, wenn sie mehr Geld brauchen, sagen sie einfach, oh, stellen hier noch ein paar Milliarden digitale Euros mehr zur Verfügung.
Richtig, also die Gelddruckmaschine läuft trotzdem weiter an und eine mögliche Inflation ist trotzdem genauso gewährt und es braucht immer noch eine zentrale Institution, die diesen Kreislauf steuert. Das habe ich nicht beim Bitcoin.
Das wäre eigentlich voll geil, da kann man sich mal richtig gut, finde ich, vor Augen führen, wie das jetzt eigentlich mit dem Geld, wie das mit dem Geld ist. Wir wissen ja, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und wenn man jetzt einen hat, dann ist der natürlich immer mehr wert, umso mehr Leute Bitcoin haben wollen. Also ich meine, das ist ja klar. Und bei Geld ist es halt nicht mehr so.
So ist das.
Weil jetzt immer mehr gedruckt wird.
So ist das.
Und das, was wir haben auf der Bank, wird immer weniger wert.
Ja, so ist das.
Oh mein Gott, wir müssen schnell. Was können wir jetzt tun? Was können wir tun?
Disclaimer, Bitcoin kaufen. Nee,
ja,
keine Ahnung.
Halt, ja, es ist halt wirklich beängstigend.
Es ist beängstigend, es ist absolut beängstigend. Aber das, wenn alle, die jetzt sagen, okay, Bitcoin ist ja jetzt Quatsch, die EZB macht ja auch ein digitales Geld und ich kann jetzt auch in Realtime Geld wohin überweisen. Ja, ist richtig. Die Technologie ist toll und die sollen das machen. Gerne. Also super, super Sache und der richtige Weg, hat aber zwei wesentliche Unterschiede und die sind leider essentiell.
Ja, und vor allem, du kannst ja auch heute schon Realtime überweisen.
Nein. Also,
doch.
Also ja, aber das wird dir suggeriert, dass, ja. Also du siehst es dann, aber das Geld ist nicht wirklich da. Hm. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also es wird dir suggeriert, dass es da ist, aber in echt braucht das. Also
du brauchst es ja nicht in echt.
Ich weiß, aber das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob du was auf eine Blockchain legst oder in einem verkrusteten digitalen System den Vorgang implementierst.
Ja, also digitaler Euro, gut und schön, aber definitiv ist das keine digitale Währung, ist nicht zu vergleichen mit einer Kryptowährung.
Genau. Also wir haben diese Merkmale Dezentralität und Begrenztheit fehlen hier. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also das ist eigentlich ab absurdum geführt, richtig. Ja. Und es braucht natürlich auch noch 5 Jahre, bis das überhaupt mal läuft. Also es ist schon eine ganz schön technischer Aufwand, dass das passiert. Und das sind uns leider andere Länder weit voraus. Die USA ist uns voraus und China hat ihren digitalen Euro, wollte ich schon sagen. Wie heißt das? DCEP heißt es dort. Chinese Digital Currency Electronic Payment. Mhm. Ist schon lange da.
Ja, und was noch eine gute Neuigkeit zur Kryptowährung? Wir haben ja letzte Woche diesen steilen Aufstieg gehabt. Deswegen hieß ja die Folge auch Too Late to the Bitcoin Party.
Ja.
Und jetzt war es ein bisschen spannend. Was passiert jetzt? Steigt er noch mehr? Fällt er wieder? Und du hast ja gesagt, ist eigentlich ganz gut gelaufen, weil er ist ein bisschen gefallen, aber er ist eigentlich stabil. Also eigentlich ist es gut, wenn er mal so ein bisschen stagniert und so ein bisschen...
Es ist auch gut, dass er korrigiert. Also ich glaube, wir hatten letztens, wie du schon sagtest, vor einer Woche aufgenommen. Da war er bei $40.000. Und ich glaube, am nächsten Tag fing schon diese leichte Korrektur an, wo wir 15% oder mehr verloren haben in 1-2 Tagen, also wirklich heftig, ich glaube Ethereum bis 25%. Und das ist absolut gesund. Also jeder, der jetzt da denkt, in einem Bullenmarkt, also ein Bullenmarkt heißt ein steigenden Markt, ein längerer Aufwärtszyklus oder Trend. Und das sind wir gerade im Bitcoin, ein ziemlich heftiger Bullenmarkt, muss man dazu sagen. Und würden diese Korrekturen komplett ausfallen, wäre das nicht gesund für einen Bullenmarkt. Deswegen ist das schön, fand ich auch schön.
Nebenbei auch noch Tierarzt, also, kann ich was sagen, über gesunde und kranke Tiere.
Genau, Dachse und
Bullen. Wal, war da auch irgendwas? Wal?
Bitcoin-Wal.
Nee, ja, was war mit dem Wal, wo viele investieren?
Nee, Wal sind Halter von Bitcoin, die Wale, die sehr, die unglaublich hohe Bestände an Bitcoins halten, sind Wale. Ja.
Also und Dachse gibt es auch noch. Also es ist wirklich eine bunte Tierwelt, diese Finanzwelt.
Bärenmarkt gibt es auch noch.
Was macht der?
Das Gegenteil vom Bullenmarkt. Siehst auch.
Warum eigentlich? Der Bär ist doch auch ein großes Tier.
Nee, meine Wirtschaftslehrerin, die Frau Müller in der 9. Klasse, hat mir das so erklärt. Der Bulle geht mit seinen Hörnern von unten nach oben. Deswegen ist es der Bulle, der Aufwärtsmarkt. Und der Bär geht mit seiner Tatze von oben nach unten.
Was für eine Schule warst du? Also ich meine, wieso hattet ihr sowas in der 9. Klasse?
Ich war in Hogwarts.
So siehst du schon aus. Okay, ja schön.
Auf was für eine Schule warst du denn?
Ich war auf 3 verschiedenen Schulen. So wollten sie mich haben. Nee, ich bin aufs Internat gegangen, freiwillig, ja. Als ich schon 18 war, bin ich nochmal in die Klasse zurück, um ins Sportinternat
zu gehen. 7. Klasse zurück.
Nee, die 11. War schön, war eine schöne Zeit. Naja gut, Schlagzeile, was war das jetzt? Hast du die schon gesagt?
Ja.
Achso, EZB, genau, also war schon durch?
Naja, also... Was hast du noch Fragen? Oder also ist eigentlich ziemlich straightforward.
Nö, also nee, fand ich gut. Also das mit der EZB, das auf alle Fälle, und wir haben ja eben an der Resonanz vom letzten Podcast auch gemerkt, dass das Bitcoin-Thema einfach interessant ist für viele.
Das ist gerade der Nerv der Zeit, glaube ich.
Genau. Und wenn ihr dann noch irgendwie Fragen habt und wir da tiefer reingehen wollen, schreibt uns jederzeit schotterwege@gmail.com.
Mhm.
Und da würde ich sagen, noch eine andere Sache, auf die wir vielleicht eingehen können. Aus gegebenem Anlass heute. Kannst du mal vom Ulf erzählen.
Ich habe schon vergessen. Ich habe schon verdrängt. Ich war gerade so richtig.
Du hast gesagt, es ist gar nicht so schlimm gewesen. Also ich hätte es schlimmer gewartet, die Reaktion, aber du hast dann jetzt im Nachhinein gesagt, es ist schon okay, wird schon seinen Sinn haben. Aber ich glaube, es hat dich doch tief getroffen. Also ihr wisst ja alle, dass Julian einen Dacia Docker fährt, namens Ulf. Den hatten wir jetzt länger nicht in Betrieb. Da sind wir heute in die Garage gegangen und haben wirklich, ich dachte echt, was ist jetzt los, Julian? So, hallo Ulf! Ja, also ganz freundlich gewesen, weil wir haben ja Angst, dass er uns ein bisschen...
Ja, ich bin eingestiegen und...
Hast du nochmal das Armaturenbrett gestreichelt?
Genau, noch den Schlüssel im Zündschloss umgelegt. Und dann ging einfach jede Menge Testosteron durch meinen Körper, als dieser heulende Motor... aufging, nee.
Es war alles gut. Dann sind wir einkaufen gefahren und beim Zurückfahren wollen ging halt.
Ich hab dir aber gesagt, dass hör auf, dich drüber lustig zu machen, der nimmt uns das übel.
Ja, egal, auf alle Fälle ist er stehen geblieben. So. Und was war jetzt aus diesem Anlass, also dann hier ADAC, Julian ist
ja stehen geblieben, der war schon gestanden, der ist einfach ausgegangen.
Okay.
Der hat einfach gesagt, fuck you, genau. Ich bleib hier stehen, mach was du willst.
Naja, mit deinen auf alle Fälle hin und her und ADAC hat 5 Stunden gedauert, also Gott sei Dank nicht so weit weg von zu Hause, aber jetzt steht er hier und ist kaputt. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert, also einfach mal interessant, einfach mal zu lesen und zu hören. Da gab es einen ganz guten Bericht beim
Finanzfluss-Podcast. Ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist ein sehr smarter Dude.
Ja, können wir in die Shownotes machen, Finanzfluss.
Also jetzt nicht den Podcast wechseln, aber es ist trotzdem gut.
Ja, könnt ihr euch breit aufstellen, aber trotzdem immer bei uns bleiben, immer weiter erzählen. Über das Thema, wie teuer es eigentlich ist, ein Auto zu haben. Also das ist ja krass.
Ja.
Und das fand ich auch interessant, die haben gesagt, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, dass der Teil der Bevölkerung mit dem niedrigeren Einkommen, also die zu den 50% gehören, die so in Deutschland eher das niedrige Einkommen haben.
Also die ersten
50% der Einkommenspyramide.
Genau, ja.
Deren Auto ist... stellt 30% ihres gesamten Vermögenswerts.
Nee, ihrer monatlichen Ausgaben.
Ach so, oh Gott. Okay, wenn ich schon mal irgendwas
Nee, aber wenn du es dann runterbrichst pro Monat, dann sind 30% Auto. Und das ist schon heftig. Das ist teilweise mehr als die Miete.
Ja. Ja, und dann, der ist einfach nochmal vorgerechnet, was ein Auto eigentlich pro Monat kostet. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen das macht. Ich habe das noch nie gemacht. Weil jeder weiß ja, wenn man das Auto kauft, das ist ein Neuwagen, dass er sofort krassen Wertverlust hat in den ersten 2-3 Jahren. Mhm. Und jeder weiß, dass es halt teuer ist.
Was ist der Wertverlust in den ersten 3 Jahren?
Im ersten Jahr 25%, in den ersten 3 Jahren 50%.
Jo.
Also nach 2 Jahren verkaufen ist eigentlich das Schlimme. Nach 1 oder 2 Jahren wieder verkaufen ist das Schlimmste, was du machen kannst.
Stell dir vor, du hättest eine Aktie mit in 3 Jahren Wertverlust 50%.
Ja,
ist und du würdest 50.000 Euro reinstecken.
Die haben das vorgerechnet, was es so kostet und auch noch human gerechnet, also mit einem relativ humanen Wertverlust.
Bei einem Neuwagen, oder?
Ja.
Okay, ja, gut.
Das kostet einen Monat, also die Betriebsinstandhaltungskosten und so, die sind irgendwie 260 Euro rund. Mhm. Und den Wertverlust bist du bei insgesamt 700 Euro, die dich das Auto im Monat kostet.
Jo.
Das ist einfach krank.
Jo, so ist das.
Das ist ja Miete.
Ja, so ist das. Du
kriegst fast schon eine München Wohnung für.
Ja, vielleicht einen Stellplatz, aber.
Also eine kleine, wenn du Glück hast. Aber das ist schon echt verrückt.
Ja, es ist irre. Und jeder, der, ich kenne das tatsächlich auch, so diese Sachen, ja, aber das muss ich mir ersparen, weil ich muss mir dann wieder ein Auto kaufen. Das ist ziemlich krass, weil ein Auto ist keine Investition. Ein Auto ist ein Luxusgut und tatsächlich eins der miesesten Werthaltigen, die man sich vorstellen kann. Also ja. Es ist unglaublich Luxus. Ich habe einen Dacia Docker da unten jetzt auf der Straße stehen, der nicht geht. Und ich sollte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und ich finde es tatsächlich.
Du hast ja auch noch neu gekauft, ne?
Ich habe neu gekauft, den gab es gar nicht gebraucht.
Da hätte dir eigentlich schon Licht aufgehen müssen.
Der kostet ja so viel wie ein Gebrauchter. Auf jeden Fall, ich finde Autos, ich bin jemand, der jetzt sagt, boah, geil, Auto, voll mein Ding und hier Ellbogen aus dem Fenster und irgendeine Scheißmusik an, ist nicht mein Fall, aber Autos an sich ist eine unglaublich schöne, auch technische Ingenieurskunst und das macht schon Spaß, in einem schönen, geilen Auto zu sitzen und damit zu fahren.
Wieso kaufst du einen Dacia Docker?
Weil mich ein vernünftiges Auto sehr viel Geld kosten würde, ja, ich und ich weiß. Mir denke, das ist einfach
aber siehst du, diesen egal, Spaß wie nicht macht, wert. Egal, ob man sich einen teuren Neuwagen kauft mit allen Schikanen, der eigentlich nicht kaputt gehen darf, ja. Oder ein gebrauchtes, man ist immer am Arsch.
Ja.
Also das ist halt einfach krass, ey. Und du hast halt auch gesagt, Bekannte von dir, wusstest du gar nicht, haben jetzt gar kein Auto mehr schon seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr oder so?
Ja, krass. Also war ich richtig, richtig baff. Also ich hoffe, mein Freund hier nimmt es mir nicht übel. Aber es war tatsächlich, fand es auch cool, einfach jetzt, man studiert hart, man arbeitet hart und dann gönnt man sich mal einfach mal ein schönes Auto und fährt damit auch und freut sich einfach da einzusteigen und so. Verstehe ich alles. Aber dann auch, dass er gesagt hat, ja, du, brauche ich gerade nicht mehr wegen Corona oder was auch immer und die monatlichen Kosten im Vergleich zum Nutzen passt einfach nicht. Ich lasse es und mache Carsharing. Das ist schon ziemlich geil. Also hat mich schon motiviert.
Das ist ja das Ding, ist, glaube ich, hier auf dem Land. Also du bräuchtest es eigentlich nicht. Das ist ja tatsächlich, man kann einkaufen gehen, man kann überall hin, du kannst mit der Bahn fahren und so. Und wenn du wirklich mal weiterfahren willst, kann man sich auch mal einen Mietwagen nehmen. Also und es ist halt echt, also bei uns auf dem Land würde das nicht gehen. Also es würde einfach nicht gehen, weil du kannst nicht mal was einkaufen ohne Auto. Ja. Das geht halt einfach nicht. Und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Aber wer in der Stadt wohnt, ey, das würde ich mir echt überlegen. Also die Kosten mal aufzurechnen, ich glaube, das macht nie jemand.
Das ist purer Luxus.
Das ist enorm, ja.
Das ist purer Luxus. Ich habe mir jetzt auch dann kurz, als er jetzt wieder nicht mehr ansprach, also ich habe keinen Bock mehr auf das Auto und war immer, ja gut, dann kaufe ich mir halt jetzt ein neues, aber ich bin halt jetzt auch wieder, auch weil du es jetzt auch nochmal so schön quantitativ erhoben hast, was das tatsächlich im Monat ist. Ey, ganz ehrlich, da investiere ich in was weiß ich wo, da habe ich irgendwie, glaube ich, mehr Freude dran.
Ja, hat auch mal durchgerechnet. Ihr könnt es euch mal angucken, da Finanzfluss und da gibt es einen Podcast und in dem Podcast, die Shownotes, da ist ein Link zum Video. Da hat er auch vorgerechnet, wenn man jetzt 30 Jahre lang das Geld, was man für das Auto bezahlen würde, also die 700 Euro erspart, bei einer durchschnittlichen Rendite von 5%, ist man am Ende bei 500.000 Euro. 250.000 oder so hat man eingezahlt.
Crazy, oder?
Ja, vor allem überleg mal einen Monat, das sind einfach 4 Wochen. Ich rechne im Monat immer gerne in Wochen um, weil was sind 4 Wochen?
Ja.
Also ein Monat hört sich ja schon irgendwie viel an, aber 4 Wochen dann wieder nicht.
Ja.
Und du sparst einfach pro Woche fast 200 Euro.
Ist auch ein Verhaltensökonomie-Konzept, Framing. Wie werden Zahlen dargestellt? Also ist es jetzt du kannst jetzt den Betrag pro Woche darstellen oder im Monat. Und pro Woche hat es eine andere Wirkung auf dich wie pro Monat.
Und auf 30 Jahre sowieso. Ja, also könnt ihr euch echt mal, würde mich auch ein paar Stimmen von euch dazu interessieren, tatsächlich, was ihr dazu sagt.
Deutschland ist eine, also tatsächlich, ich habe immer gesagt, das kriegst du nicht raus aus den Köpfen und Auto wird immer so ein Ding sein, arbeiten, um ein Auto, geiles Auto zu fahren.
Ja.
Da mein Freund jetzt hier so einen Schritt geht, denke ich mir, hoppla.
Was macht er jetzt mit dem Geld? Was denkst du?
Drin baden, weiß ich nicht.
Drin baden. Im Champagner.
Genau, so wie es alle Finanzanalysten tun.
Ja, genau. Zu dem Thema passt vielleicht, dass wir mal auf eine Hörerfrage von vor Weihnachten eingehen. Da, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, derjenige wird es schon wissen. Hatte mich gefragt, das ist auch eine Frage, die mir viele Leute schon immer mal stellen, die sagen, ich will mir jetzt mal ein Mountainbike kaufen. Weil hatten als Kind vielleicht mal eins oder keine Ahnung und viele haben ja tatsächlich einfach kein Rad. Also eben, weil sie ein Auto haben, weil sie ein Rad
nicht brauchen. Wie viele Leute fragen dich so, hier, ich habe mir das Rad rausgeguckt, kannst du mal drüber schauen, ob das so passt?
Ja, das kommt schon ab und zu, dass jemand einen Link schickt, hier, ich will mir dieses Rad kaufen. Oder mich auch irgendwie fragt, ob ich bei Trek irgendwie Rabatt kriege. Oder teilweise, ja, und dann sage ich immer, nee, ich verkaufe immer mal ein Rad. Ja. Aber das wollt ihr nicht haben, also weiß ich jetzt schon, weil die denken dann halt, ja, mit dem Tausender, so mit dem Taui kriegen sie schon was.
Das ist doch ein gebrauchtes Rad, kostet doch nicht mehr als 1000 Euro.
Naja, mit dem Taui kommst du nicht weit, das ist tatsächlich
Fakt. Wie viel kostet ein Rad mit, so wie du es dir gern zusammenbaust, was hätte das für einen
Markt? Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, also es sind viele Sachen, die man vielleicht nicht braucht.
Oder nicht du, aber was würde jetzt ein Profi-Rad im Enduro-Bereich, was muss der hinblättern?
Ja, nur, also das Hörer ist mal so ähnlich bei Autos.
Ich weiß, aber nur, dass die Leute mal ein Feeling kriegen, dass das schon auch ganz
Also ich denke, man kriegt, wenn man einigermaßen vernünftiges Rad haben will, man kann sich ja auch gebraucht eins kaufen. Also es sei ja auch vielen, die es gibt im Gebrauchtmarkt, es gibt oftmals Leute, die kaufen sich ein richtig teures Rad, weil sie sich leisten können, fahren die damit und verkaufen es wieder. Das ist wie bei Autos. Es ist dann halt viel weniger wert. Also es ist halt denselben Wert. Also es verliert einfach, sobald du das Rad aus dem Radladen schiebst, genauso Geld wie ein Auto vom Parkplatz fährst. Ja. Aber ich würde sagen, dass du wahrscheinlich so als Anfänger oder ja, wenn du das erste Rad kaufst, wahrscheinlich mit 2000 Euro schon irgendwas kriegst, was ganz gut ist.
Ja?
Denk schon. Du hast dir da auch ein Mountainbike gekauft. Ich weiß ja nicht, was du bezahlt hast, aber
jetzt na, wahrscheinlich schon, nicht.
Ja, das ist ja auch ein relativ vernünftiges. Aber ich denke, wer jetzt wirklich also so erstmal gucken will und anfängt, also unter 1000 glaube ich nicht. Ich glaube, zwischen 1 und 2 muss man schon rechnen.
Du musst aber jetzt auch sagen, mal auch alle abzuholen, voll lustig, wir sind jetzt gerade in versetzten Rollen. Ein Mountainbike, was ist für dich ein Mountainbike?
Genau, dann kommt immer die Frage, und das hätte derjenige jetzt auch gefragt, soll er sich eigentlich ein Hardtail oder ein Fully kaufen? So, das ist ja mal grundlegend. Und da würde ich sagen.
Fährst du ein Hardtail?
Nee. Ja. Also ja, ich fahre ein Hardtail auf der BMX-Strecke und beim Pumptrack fahren und so, aber dann halt nur, weil das ein Rad ist, was ich nur im Stehen fahre und nur auf Druck und dann kann ich einfach hinten keine Federung gebrauchen. Aber ich würde kein Hardtail mehr kaufen, ich würde es auch keinem empfehlen, einfach weil wenn man wirklich sportlich fahren will, also nicht nur mal so in die Arbeit und mal auf dem Radweg, sondern so ein bisschen durch den Wald und man Spaß dran hat und vielleicht sagt, ich nehme mein Rad mal mit in Urlaub nach Österreich oder so, in die Berge, dann will man einen Fully haben. Ein Fully ist halt, du kannst es ja hinten auch einigermaßen hart stellen, dann kannst du den Dämpfer ja auch blockieren oder so Pro-Pedal reinmachen, so eine Plattform, wo man ein bisschen Widerstand hat beim Treten, beim Hochtreten, das fährt sich hoch gut und das ist runter halt 1000-mal mehr Spaß. Ich meine, da kommen auch noch andere Einstellungssachen dazu, dass man halt nicht zu viel Luftdruck fährt und so. Also ganz viele Fehler, die so Leute machen, die das nicht oft, die damit keine Ahnung von haben, klar. Aber ich würde immer ein Fully kaufen. Und wer jetzt wirklich sagt, der fährt ganz wenig in den Bergen, also mich hat jetzt auch meiner angesprochen aus MacPom, klar, da oben ist nicht viel los mit Bergen, trotzdem würde ich einen Fully empfehlen, dann nimmt man halt einen ganz klein, also mit 120 mm Federweg oder so, ein Fully mit wenig Federweg, dann kann man aber trotzdem immer noch, hat man halt mehr Möglichkeiten. Und ein Fully ist natürlich, eben weil es einen Dämpfer hat, auch immer ein bisschen teurer als ein Hardtail. Aber trotzdem, das lohnt sich dann, würde ich sagen. Und du kannst ein Rad auch immer gebraucht verkaufen. Jetzt zur Zeit ist es so, dass die Räder ausverkauft sind, überall. Also deswegen sagen wir jetzt auch, sage ich es jetzt auch, wer dieses Jahr noch Mountainbike fahren will, sollte sich wahrscheinlich jetzt was bestellen. Ja. Weil, also selbst wir, selbst die Teamfahrer kriegen keine Räder, weil es gibt keine Räder.
Crazy,
und,
oder?
Genau. Deswegen, also,
aber wenn jetzt jemand, ich meine,
ich kann mal den Bikemark verlinken, in den Shownotes, wo ja. man Gebrauchträder richtig gut kaufen kann,
ja.
TB News im Bikemarkt.
Aber es ist schon so, dass, dass du jetzt sagst, okay, dann hole ich mal eins mit, also angenommen, jemand interessiert sich für Mountainbike fahren oder wird da gerne mal reinkommen und er sagt, okay, Steffi Marth hat es hier gesagt, doch auf jeden Fall eher dann eins mit hinten auch Federweg und vielleicht nicht so ein großer Federweg, aber doch vorne hinten gefedert. Ja gut, und dann kriegt der, schaut der mal rum und dann sieht er so ein vollgefedertes Rad für 800 Euro. Was sagst du dazu?
Naja, das ist immer das Ding, gerade wenn du jetzt zwei Federelemente hast. Also wenn das wirklich billige Federelemente sind, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich hatte ja auch ein Mountainbike als Schülerin vor 20 Jahren, weiß ich. Dann sind die Federelemente so schlecht, dass wenn du die nicht wartest, also eigentlich muss man ja die auch nach ein paar 100 Kilometern mal warten, das heißt einen Gabelservice und Dämpferservice schicken, was dann auch ein bisschen was kostet. Wenn du das nicht machst, dann federt das auch irgendwann nicht mehr gut. Mhm. Also dann ist es auch kontraproduktiv. Dann macht es wieder keinen Sinn.
Ja.
Also ich glaube, man muss sich da entscheiden, will ich jetzt wirklich Geld ausgeben und ein geiles Mountainbike kaufen oder will ich was Wartungsarmes, was ich ewig fahren kann? Dann vielleicht doch ein Hardtail. Dann ist es auch wieder, dann würde ich wieder sagen, dann kauf gleich ein Gravelbike.
Ja.
Also ein Gravelbike ist ein Rennrad mit ein bisschen Stollenreifen, mit dem man halt auch mal auf dem Forstweg fahren kann. Ja. Das ist dann halt auch geil.
Und das machen tatsächlich, denke ich, auch die meisten, also die breite Masse, die sich für ein Hardtail-Mountainbike entscheiden, glaube ich, die denken halt, sie brauchen ein Mountainbike auf jeden Fall, weil es halt mal auf dem Feldweg geht oder auf dem Kiesweg oder so. Aber das kannst du ja mit einem Gravelbike genauso machen und sogar geiler, weil es leichter ist. Und
oder sogar, ich meine, da bin ich überhaupt kein Fan von, aber dann würde ich tatsächlich fast ein Fatbike nehmen. weil das bisschen Federweg, was du in der Gabel hast, das kannst du auch einfach mit fetten Reifen wettmachen, wenig Luftdruck. Also da gibt es ein cooles, von Trek gibt es ein cooles Kidsbike, das wollte ich immer mal für die Neffen kaufen, Roscoe heißt das. Das hat halt keine Federung, sondern es hat einfach nur fette Reifen, wie die du mit wenig Luft fährst und das federt halt genug für so Kids. Und ich meine, Fatbikes sehen einfach hässlich aus, aber
erfüllen ihren Zweck.
Erfüllt irgendwie mit den Zweck, ja.
Ja.
Genau. Sorry für den ganzen Bike-Content jetzt, aber vielleicht ist es ja auch interessant für euch. Ich kann auch gerne da noch mehr in Zukunft drüber reden, wenn ihr das wollt. Ich liebe es, über Fahrräder zu sprechen. Was haben wir noch?
Spendenquittung.
Spendenquittung, ja, ich habe eine ganz schöne Frage.
Hau raus, komm, bist gerade so im Redefluss.
Kleine Vorgeschichte zu meiner Frage. Wir haben nämlich diese Woche bei Netflix die Serie Das Damen-Gambit.
Queen's Gambit.
The Queen's Gambit durchgeguckt, so eine Miniserie, 7 Folgen waren es, oder? Ging es ums Schachspielen. Und ich hatte als Kind, irgendwie hat es mir mal jemand erklärt, aber das hatte ich schon längst vergessen. Und du hast jetzt ein cooles Schachbrett aus Holz und deshalb habe ich gesagt, los, lass mal spielen. Und es ist ja mega geil.
Mhm.
Also wirklich, ich finde es mega.
Ja,
also,
Schach macht schon Spaß.
Macht super viel Spaß.
Ab 30.
Und jetzt hier in Corona-Zeiten kann man ruhig mal ein bisschen Schach spielen. Das ist auch, ich finde es richtig cool. Und habe mich
also tatsächlich, nichts macht dich mehr fertig als wie eine Schachniederlage.
Ach so, ja genau, unser erstes Spiel. Übrigens, ich hatte überhaupt keinen Plan. Julian hat so ein bisschen Ahnung, der hat es mir auch erklärt. Er hat ja auch das Spiel und ich habe ihn direkt
in 5
Zügen fertig gemacht.
Aber auch seit Jahren nicht mehr gespielt tatsächlich. Und Steffi wirklich so völlig unvoreingenommen und ich habe sie halt maßlos unterschätzt. Ich dachte, ja, ich mache mal hier ein bisschen Druck und da ein bisschen Druck. Und eiskalt hier, eiskalt abgelost.
Ich sage mal so, ne, sei schlau, stell dich dumm.
Ja,
genau. Das kann ich richtig gut.
Aber danach gab es nichts mehr zu holen.
Nee, genau. Also ja, den erste, das hat Julian echt zu schaffen gemacht.
Er war richtig down, ja.
Und dann haben wir noch ein paar Mal gespielt und dann hat er sich auch, dann war es immer spannend. Also wir sind ziemlich eng beieinander beim Schach, muss man mal sagen. Ne, ist immer nicht immer so klar, wer gewinnt. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen informiert. Schachfrage.
Oh, okay.
Ich habe sogar zwei, aber ich mache jetzt einfach mal eine. Aus welchem Land kommt der aktuelle Schachweltmeister? Russland, Norwegen oder Italien?
Italien.
Falsch. Es ist ein Norweger. Er heißt Magnus Carlsen.
Ja.
Und er ist 1990 geboren. Da habe ich auch das Gefühl, wie alt ist der? Geil.
30 Jahre.
Genau, 31. Ist 31. Seit 2013 ist er Weltmeister. Also der ist schon seit 7 Jahren Weltmeister. Und der ist Weltmeister im normalen Schach, also im klassischen, im Schnellschach und im Blitzschach. Also ein richtiges Brain.
Crazy.
Und die Schachweltmeisterin heißt Yu Wenjun und kommt aus China.
Warum spielen die nicht gemischt?
Können sie, aber trotzdem gibt es Frauen- und Männerwertung. Aber Frauen können auch bei den Männern spielen.
Ja.
Aber es gibt trotzdem eine eigene Frau.
Ja, also, es gibt ja keine physikalischen Unterschiede. Ja.
Willst du noch eine Schachfrage?
Wenn es mir was bringt, ja.
Ja, das ist auch eine mathematische.
Okay, gut.
Bringt dir was. Was schätzt du, ist die Zahl der möglichen Stellungen auf dem Schachbrett?
Gibt es eine Antwort, Range, oder?
Müsste ich mir jetzt ausdenken. Es ist eine Zahl 10 hoch irgendwas.
Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist, also mögliche Stellungen.
Stellungen, also wie die Steine auf dem Brett stehen können.
Ja, verstehe. Also auch dann geschmissene Kombinationen und so weiter. Das müssten unendlich vieles, nahezu unendlich vieles sein. Ich hätte mal gesagt, 10 hoch.
Boah, wenn du das richtig hast, dann. Das ist
20.
Nein, 10 hoch 43.
Ah, aber war nicht schlecht, oder?
War nicht schlecht.
Ja. War nicht schlecht.
Willst du noch eine? Letzte. Nach zwei Zügen, ja, also jede Farbe ein Zug,
ja.
Jede Farbe zwei Züge.
Jede Farbe zwei Züge, ja.
Können wie viele verschiedene Stellungen stehen? Das ist jetzt eine normale Zahl, also keine Hochzahl.
Zehn hoch fünf.
Keine Hochzahl. Ich weiß nicht mehr, was 10 hoch 5 ist. Wie wissen 10 hoch 5?
Naja, so 100.000.
10 hoch 5? 10 mal 10? Nee, wie?
10 hoch 5 ist 100.000.
Wie wird 10 mal 5 gerechnet?
10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10.
Okay. Es sind 72.084.
Der ist doch mega gut.
Ja.
100.000 habe ich gesagt.
Ja, voll gut.
Ja?
Ah, also ihr seht schon, wie komplex Schach ist. Spielt meine Runde. Oder wer, übrigens, vielleicht gibt es da draußen einen Schachlehrer oder so. Also ich bin sofort Proband hier. Ich brauche Schach. Während Julian arbeitet und ich ja Langeweile habe, wie alle wissen, würde ich gerne ein paar Runden Schach spielen. Einer hat es mir übrigens schon angeboten.
Ja.
Hat geschrieben, ob ich eine Partie spielen will auf chess.com.
Geil. Müssen wir mal hin. Okay, deine Frage lautet, ich habe gar keine, fällt mir gerade ein. Es ging ja ein bisschen um auch digitales Bezahlen. Und ich musste jetzt gerade ein bisschen erfinden. In 2020, also zu Corona-Zeiten, wie hoch? Du hast ja verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Manche bezahlen per Überweisung, auf Rechnung, bar, wie gesagt, über irgendwelche Anbieter wie PayPal etc. Wie hoch, glaubst du, ist der Anteil der Bargeldzahlungen in Deutschland in 2020?
Wo bezahlen? Also bei allen?
Allgemein bezahlen. Und es gibt die Antwortmöglichkeiten 50, 60 und 70%.
Dann sage ich 60.
Korrekt.
Aber krass hoch, ne? Ich glaube nicht, dass es in einem anderen Land so hoch ist. Ich glaube, Deutschland muss das höchste sein.
Ja, eins der höchsten meine ich auch. Und das Crazy ist ja, das ist ja schon deutlich runtergegangen wegen Corona. Also davor war es teilweise das bis 80%.
Krass. Ich war ja dieses Jahr im Sommer in Schweden und hatte mir irgendwie Bargeld mitgenommen und habe das dann getauscht. Und ich habe das bis zum Schluss, ich konnte nicht bezahlen, nicht mal in Lappland, nicht mal im letzten Kaff von Hinterwäldler. 200 Kilometer nördlich des Polarkreises konnte ich nicht mit Bargeld bezahlen.
Ja. Ja, warum sollst du Geld auch ausdrucken? Also ich meine, du druckst doch dein Flugticket auch nicht aus.
Hä?
Man kann doch alles...
Also ich schon. Und dann rahme ich es mir ein.
Genau.
Ich finde es immer schön, das in der Hand zu haben. Okay. Aber das ist halt so ein deutsches Ding wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, man kann, ja.
Ja, ich will das Ticket in der Hand halten.
Du hast es dann mit so einem... Hier mit so einer Umhängetasche, mit so einem Bändel, mit so einer Durchsicht.
Genau, steht vorne drauf, hier Steffi Martin würde gerne nach Stockholm fliegen.
Genau.
Mhm. Ja gut, das ist mal durch, oder?
Hätte ich auch gesagt.
Liebe Grüße an Armin. Armin hat das heute.
Armin hat's gerockt, ja.
Armin. Der Jäcke ist am Start bei der CDU. Wir sind ja gar nicht, also ich bin ja überhaupt kein... Also Politik interessiert mich ja so gar nicht. Aber Armin Laschet fand ich immer mega sympathisch. Und wir hören ja auch Apokalypse und Filterkaffee und da machen die ihn immer so fertig und es tut mir immer mega leid.
Ja, Armin Laschet hat es nicht leicht.
Ja, ist ja auch nur 1,70 groß.
Echt?
Hm. Also habe ich heute, ich weiß es nicht, das ist ein gefährliches Halbwissen, aber ich habe heute so einen Post gesehen von so einem Dude, der hat geschrieben, Armin Laschet 1,70, ich glaube Friedrich Merz ist 1,98 oder so. Deswegen standen die heute auch so komisch nebeneinander auf der Bühne.
Ja, Friedrich Merz ist auch ein spezieller Typ, ja.
Nee, finden wir gut, Armin. Und jetzt noch, noch Spani dazu.
Ich muss mal hier klar machen, ich gebe hier keine politischen Meinungen ab und ich bin auch kein CDU-Fan.
Ach so. Ja, ich weiß nicht, was ich immer gewählt habe. Ich bin da auch ganz schlecht. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt, ich schaue erst seit kurzem Nachrichten.
Ja.
Bis jetzt war ich immer nur in der Sportwelt unterwegs.
Ja, aber ich denke mal, alles besser als AfD, von daher.
Genau, Armin, wird's schon machen. Judy,
gut, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, wer bis hierhin gekommen ist, ganz großes Kino. Also wirklich ganz toll. Also wir sind wirklich stolz auf euch.
Ja. Neue Schlagzeilen immer gerne.
Genau, stell da mal Fragen hier, sonst gehen uns irgendwann noch die, also gut, uns geht nie der Gesprächsstoff aus. Jo, alles klar, dann bleibt gesund. Ihr Kleinen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.